da wirklich groß nehmen, und der Tsunami war ein großes Ereignis, aber die noch viel größeren Dimensionen dahinter, dass es nämlich um die Ewigkeit geht, gar nicht sehen. Und das sage ich als jemand, der in Sri Lanka zum Beispiel selber das empfunden hat, wie das ist, wenn du in einem Ort bist, wo bei dem Tsunami die ganze Kirche, die Kirche war voller katholischer Gläubiger, die ganze Kirche von der Flutwelle kaputt gemacht wurde und dort hunderte Menschen ihr Leben verloren haben. Da steht heute von der Kirche, stehen nur noch die Säulen, die Pfeiler, die Zwischenwände sind weiter weggelassen worden, aber an diesen Pfeilern dran stehen die Namen von allen Menschen, die dort umgekommen sind. Das ist dann der Sandstrand, dass als sich das Wasser zurückzog, sind die Menschen zum Teil also schon ertrunken, aber halb im Sand stecken geblieben. Es muss Tragödie gewesen sein, dort das zu erleben. Ich war bei einer Familie gewesen in dem Ort, junges Ehepaar, gläubig, und dann kommt der Bruder des Mannes, voll betrunken, will mir aber trotzdem aus Höflichkeit die Hand geben. Und dann sagen mir meine Gastgeber, ja, mein Bruder, es ist uns ganz peinlich, dass der so sehr trinkt, aber der hat im Tsunami versucht, seine Tochter festzuhalten. Die war 6 Jahre alt und der hat versucht, die festzuhalten und hat sich mit der anderen Hand an der Palme festgehalten, und dann weiß er selber nicht, wie er losgelassen hat, aber auf jeden Fall hat seine Tochter losgelassen und er verzeiht sich das nicht und trinkt seitdem jeden Abend, um überhaupt irgendwie einschlafen zu können. In so einem Augenblick wird mir einmal das deutlich, was das bedeutet, Hölle in diesem irdischen Leben, was ich so nicht kenne, weil bei mir das Leben einfach irgendwie unerklärlich leicht läuft. Und zum anderen diese andere Dimension, wie gehen wir um mit Schuld, mit Sünde, mit eigenen Vorwürfen, mit was habe ich verdient. Und das kommt natürlich in unserem Normalleben kaum vor. Also wenn wo was schief läuft, dann ist, das können wir jetzt sehr eindrucksvoll gerade bei irgendwelchen Fußballfunktionären sehen, dann wissen alle, wer es nicht war. Wer es nicht war, wissen alle. Ja? Dann heißt es so dramatisch, er übernimmt die Verantwortung. Hoffentlich übernimmt dann irgendwann jemand die Verantwortung. Bei VW hieß es dann, er übernimmt die Verantwortung, aber er war es eigentlich nicht. Er übernimmt aber die Verantwortung trotzdem. Und zur selben Zeit wissen wir, es gibt ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben, da müssen wir eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen. Da kommen wir nicht drum rum. Und was passiert damit? Und ich frage mich manchmal echt, wir als Christen haben einen Ort gefunden, wo wir das hintun können. Was machen aber andere? Und das vielleicht mal aus Sri Lanka. Ich war jetzt wieder dort. Bin ab und zu mal dort bei Geschwistern, einfach um zu sehen, wie auch die Arbeiten dann abgeschlossen wurden. Aber auch, da haben sich auch Beziehungen zur Hilfe für Brüder entwickelt. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass in Sri Lanka der Bürgerkrieg zu Ende gegangen ist. Es waren jetzt gerade Wahlen, wo völlig überraschend ein neuer Präsident gekommen ist, der das Thema Versöhnung sehr stark hat. Also im Norden waren die Tamilen, das sind Hindus. Im Süden eher die Singalesen als Buddhisten, eine sehr, sehr starke Gruppe, die es auch mit den Besatzungsmächten damals, also mit den Kolonialherren aufgenommen hat. Die Holländer waren dort, die Portugiesen waren dort, die Briten waren dort. Singalesen haben immer dagegen gehalten, weil die Briten auch in Indien natürlich mit den Hindus irgendwie ein Kolonialverhältnis hatten. War das auch so, dass die Hindus sehr stark von den Briten gestützt worden sind, als die Briten dann von Sri Lanka, vom alten Ceylon weggegangen sind, brach ein Bürgerkrieg los mit größter Unbarmherzigkeit. Also dort wurde wirklich mit größter Unbarmherzigkeit gegeneinander gekämpft. Deren Stalingrad ist der sogenannte Elefantenpass. Da haben die Tamilen als Rebellengruppen, die haben Planierrauben genommen, voll mit Munition gepackt und vorne ist Schild hochgefahren, damit niemand den Fahrer erschießen kann, und sind mit den Planierrauben zielstrebig in die Kasernen der Soldaten von der Regierungspartei reingefahren, haben Hunderte mit in den Tod gerissen. Im Gegenzug wurden Rachefeldzüge gegen ganz normale Dörfer gemacht. Die UNO sagt, es fehlen überhaupt noch 40.000 Menschen, von denen überhaupt noch gar niemand weiß, wo die sind, die wahrscheinlich irgendwo vergraben sind. Total unversöhnt, mit Schuld auf beiden Seiten, mit Schuldzuweisungen, aber auch mit großen Nöten. Zu mir sagte jemand, wisst ihr, ihr habt mitten in eurer Hauptstadt in Berlin, baut ihr so ein Holocaust-Denkmal hin und sagt, dass ihr als Deutsche euch schuldig gemacht habt an den Juden. Ihr schreibt da nichts drauf, ihr macht keine Zahlen hin, aber, sagt er, was ich gelernt habe, als ich in Berlin war, an einem der teuersten Orte der Stadt, amerikanische Botschaft, 5-Sterne-Hotel, Steinwurf weiter weg ist Brandenburger Tor, macht ihr so ein Museum hin. So, davon ist unser Land Jahrzehnte entfernt, weil wir reden noch nicht mal drüber, welche Schuld war. Wo bringen wir Schuld hin? Und dort gibt es Leute, die die Hölle erlebt haben, im Tsunami, in diesem Krieg, in diesen Lagern, die danach gemacht wurden, wo die Zivilbevölkerung eingesperrt wurde. Und jetzt fängt man so langsam an, sich dort hineinzubewegen. Auch Christen versuchen dort über das Thema Versöhnung überhaupt ins Gespräch zu kommen. Unser Außenminister war vor 2 Wochen dort. Herr Steinmeier hat eine Werkstatt eröffnet. Wir werden sowas mit CFI wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren auch machen. Wir haben schon eine mit Schweizer Geschwistern vor 3 Jahren eröffnet. Und Herr Steinmeier hat dort gesagt, wissen Sie, wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland über alles was wissen, aber über eine Sache wissen wir was. Wir wissen was über Versöhnung. Wir haben was über Versöhnung gelernt. In Frankreich und in Polen haben wir was gelernt über Versöhnung. Und vielleicht können wir davon auch was nach Sri Lanka bringen. Mal so ein erster Gedanke. Was ist Hölle? Hölle ist manchmal schon das Unversöhnte hier auf der Erde. Aber was mich noch viel mehr beschäftigt, was ist denn, wir haben das so gesungen, durch dich steht das Himmelstor, allen welche glauben offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Und das ist das andere, was ich in Stuttgart und in meinem Umfeld so erlebe. Man ist geschäftig, man lebt in seinem Leben und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Gericht irgendwie kommt. Spannenderweise ist es ja genau das, was der Jesus sagt. Der Jesus sagt, es wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Und ich habe einen Ausschnitt aus dem Film mitgebracht, oder so einen Trailer, ne, so eine Vorschau auf einen Kinofilm, der mich sehr beschäftigt und der verbindet unser Thema. Es geht nämlich um Tsunami, es geht um das Unerwartete und das Unberechenbare. Und ich möchte den Film mal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt alles gut funktioniert. Und das ist was mich sehr beschäftigt, dass man so völlig überraschend dann sieht, und dieser Tsunami-Film heißt, der ist letztes Jahr rausgekommen, anlässlich der 10 Jahre von dem Tsunami, The Impossible, das Unmögliche. Und das ist ja vielleicht was uns auch so beschäftigt. Wir können es uns vielleicht nicht vorstellen manchmal, dass dieses Gericht kommt. In aller seiner Strenge, in aller seiner Unausweichlichkeit und in aller seiner Ewigkeit. Weil wir irgendwie in vielleicht gar nicht mehr so viele Berührungen haben mit Ungerechtigkeit, von der man sagen müsste, die muss in alle Ewigkeit bestraft werden. Ich lese also verschiedene Bücher, Hölle Leid von Francis Chan, Entscheidende Fragen über die Hölle, Ajit Fernando, David Hilborn aus England, Die Wirklichkeit der Hölle. Und alle schreiben aus England, aus Sri Lanka und USA, aus USA mit chinesischem Hintergrund, alle schreiben irgendwie über diese große Frage, wie kann das sein, dass man so eine harte Strafe erfährt und die so ewig ist. Das beschäftigt Leute in allen Kulturen zurzeit. Ist denn dann Gott nicht ungerecht? Und jetzt will ich ganz kurz diesen Film noch zeigen, weil er vielleicht auch so ein bisschen dieses überraschende Moment zeigt, in dem wir dann da alle mit drin sind. Jetzt sind alle da. Und das ist was, wo ich, wenn ich mit jungen Leuten spreche, egal auf der ganzen Welt, wo man hinkommt, wenn ich auch mit Geschwistern rede, die gesehen haben, wie Freunde nicht den Herrn Jesus angenommen haben, wo gehen die dann hin? Und ich habe fast den Eindruck, dass wir das manchmal gar nicht mehr so richtig an uns ranlassen wollen, dass die Menschen verloren sind Wir reden heute oft davon, Menschen gehen verloren. Also wenn Sie mal überhaupt was hören über das Thema verloren gehen Richtung Hölle, dann wird das so beschrieben, als wenn das ein Prozess ist, der erst noch stattfindet. Aber ich habe im Matthäus-Evangelium, 18. Kapitel, die bekannte Geschichte vom verlorenen Schaf. Da muss man aber die Frage stellen, sind die 99 Schafe, ich lese es mal vor, vom verlorenen Schaf, sind nur drei Verse, was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen würde sich verirren, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es sich begibt, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines von den Kleinen verloren werde. Und jetzt kann man euch sagen, ja, bedeutet das etwa, die 99 normalen Schafe sind die normalen Menschen, die wir leben, und dann gibt es den einen, das ist der Drogenabhängige, das ist der Mörder, ne? Also so die üblichen Geschichten, die üblichen Verdächtigen, und das ist dann der muss vom Herrn Jesus geholt werden, und die anderen, die sind alle die Guten und die sind schon immer mit dabei. Oder müssten wir nicht, und das fällt mir jetzt wirklich ganz deutlich auf, auch bei jungen Christen, bei jungen Leuten um die 18, 19, wir haben bei Coworkers, unserem Kurzzeitdienst, jedes Jahr ungefähr 200 Bewerber für die 50 Stellen, da haben wir sehr viele Gespräche mit Kindern aus frommen Häusern. Sehr viele Jugendliche aus christlichen Häusern glauben nicht, dass es Erbsünde gibt, sondern glauben daran, dass ein Mensch grundsätzlich gut ist, es sei denn, er hat was Schlechtes gemacht, und wenn er was Schlechtes gemacht hat, kann er darum um Vergebung bitten und dann ist es gut. Aber dass das Herz des Menschen von klein auf böse ist, ist etwas, wo zurzeit sehr sparsam offensichtlich damit umgegangen wird, das zu lernen. Und dass deshalb von klein auf jeder eigentlich auch sehr gerecht die Strafe verdient hat, von der Gott redet, nämlich verloren ist und gefunden werden muss. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir nicht sagen können, wir können uns bekehren und machen das alleine, sondern da gibt es ja auch den suchenden Gott. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu retten, was verloren ist. Der Herr Jesus ist ja dafür gekommen. Aber, das ist mir ganz wichtig, ist der Vers vor diesem von den schönen Schäflein. Und das mit den schönen Schäflein, das wird immer gerne erzählt. Aber der Herr Jesus sagt von sich selbst, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu retten, was verloren sein wird. Nein, steht dort nicht, was verloren ist. Und das ist, glaube ich, für uns ein ganz spannender Gedanke. Jetzt sich mal hinzusetzen und zu sagen, das ist nicht eine Welt, die irgendwann eines fernen Tages verloren geht, und bis dahin können ja noch andere vielleicht auch was unternehmen, dass das mit diesen Menschen nicht passiert, sondern dass man sagen muss, nee, das sind alles Menschen, die gehen jetzt schon schnurstracks Richtung Hölle. Es sei denn, es stellt sich jemand dazu und sagt es ihnen, und weist sie auf den Retter hin. Und das ist ganz schwierig, weil das die Leute nicht wissen, weil sie es nicht erkennen können. Und ich finde es ganz spannend, dass Gott das sogar selber sieht in seiner großen Barmherzigkeit, in dieser spannenden Geschichte vom Propheten Jona über Ninive, eine Stadt, die eigentlich ins Gericht gehen soll. Da sagt der Herr Jesus, da sagt Gott zum Jona ganz am Ende, dass dort die Menschen sterben würden. Und dann sagt er so einen Satz, weiß nicht, wissen Sie, was da kommt? Bibelgespräch, kleine Preisfrage. Wie beschreibt der Herr Jesus die Menschen in Ninive? Was sagt er über sie? Sagt noch was anderes. Er sagt was anderes. Also, dass sie das über Ninive das Gericht haben, ganz, ganz, ganz am Ende. Sagt er noch was über die Menschen von Ninive? Kommt noch stärker, er sagt dann hinterher sogar noch, das ist der Tierschutz in der Bibel, ne? Er sagt dann sogar zum Jona noch, dazu die vielen Tiere. Vielleicht erinnern Sie sich an den Satz. Ganz spannend, dass Gott wichtig ist, nicht diese Stadt zu vernichten, wo so viele Tiere drin leben, aber vorher sagt er was anderes. Und das fand ich so spannend und so barmherzig für die Leute. Es sind Leute, die bewusst gesündigt haben, und er sagt über die Leute, es sind Leute, die nicht wissen, wo links und rechts ist. Können Sie mal nachlesen. Es ist nur so ein kleiner Halbsatz, aber das ist das, was mir im ICE begegnet. Das ist das, was mir in Bonn bei Regierungsgesprächen manchmal begegnet. Das ist das, was mir aus der Zeitung entgegenkommt. Das ist das, wenn man mal irgendwo beim Fernseher was sieht, wo man sieht, da sitzen sie nur da in ihrer Talkrunde und talken den ganzen Abend. Ne? Aber sie wissen nicht, was links und rechts ist. Sie können es eigentlich nicht mehr unterscheiden. Sie können noch nicht mal unterscheiden zwischen dem jetzigen Leben und dem zukünftigen. Und ich habe hier in diesen verschiedenen Büchern verschiedene Statistiken drin. Keine Statistik sagt, dass über die Hälfte der Bevölkerung, egal ob in den USA, in England oder in Deutschland, in keinem Land, über die Hälfte, glauben Menschen daran, dass es eine Hölle überhaupt gibt. Und in ganz vielen Ländern glaubt sogar weniger als die Hälfte der Bevölkerung, dass nach dem Tod sowieso nichts kommt. Wenn aber nach dem Tod nichts kommt, brauche ich mir über den Tod da keine Gedanken zu machen oder das, was danach kommt. Wir wissen, es kommt danach was. Und das ist für mich ja das ganz Spannende. In unserem Umfeld hier müssen wir uns über solche Dinge Gedanken machen. In Sri Lanka machen sich alle Gedanken um das Leben nach dem Tod. Egal, ob sie Buddhisten oder Hindus sind. Und ich habe dort, und das hätte ich Ihnen heute Abend dann wirklich nett gezeigt, weil ich habe das mal gefilmt, aber das sind so unbarmherzige Bilder. Es gibt dort junge Männer, die den Ernst ihres hinduistischen Glaubens zeigen, indem sie sich so Fleischerhaken oder so Esshaken, die kennen Sie jetzt vielleicht, wenn Sie Äpfel abnehmen, hängt man so in der Leiter ein und der andere Seite dann den Eimer, ne, wo man dann, oder eine Korb, wo man den Äpfel abnimmt. Die nehmen solche Haken, machen die sich hier hinten durch die Schulter durch, hüben und drüben einen, machen sich noch einen durch die Waden durch an beiden Seiten, hängen dort Seile ein, mit Blumen geschmückte Seile, hängen sich vorne an eine Baggerschaufel mit dem Seil, an einem Traktor vorne am Frontlader, lassen sich dann hochheben und werden durch die Straßen gefahren und nehmen Palmenblätter und wedeln wie ein Schmetterling mit dem Arm. Bluten dabei zum Teil ganz stark, haben auf jeden Fall Wahnsinnsschmerzen. Und meine christlichen Gastgeber dort in Sri Lanka, ich habe gesagt, was ist denn das? Die sagen, das ist die Suche nach Reinigung. Das ist die Suche nach Selbsterlösung. Das ist auch die Suche nach irdischer Anerkennung. Also in vielen Hindu-Familien wird gesagt, ein junger Mann, der sowas macht, das ist einer, den kann man heiraten. Also da gibt es dann auch eine irdische Komponente, das haben sie mir auch ganz offen gesagt, dass diese jungen Männer schon die Helden ihrer Dörfer sind für das eine Jahr. Bei uns war das vielleicht früher der auf der Kirmes eine Haut drauf getroffen hat oder irgendwie irgendwas geschossen hat. Aber was ich ganz spannend finde, es hat mich so bewegt und berührt, weil man natürlich einerseits sagen kann, das ist ein touristisches Highlight. Ich habe also gegenüber einen kleinen Bus gesehen, wo Leute ausgestiegen sind und haben das klick mit der Kamera und wir haben das dort sehr dezent gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Situation jetzt überhaupt nicht für irgendeine Bewertung nutzen. Aber ich habe hinterher mit Leuten gesprochen, die als junge Leute sowas gemacht haben. Die haben gesagt, wir haben empfunden, dass wir uns selbst reinigen müssen, dass wir den Göttern näher kommen müssen, dass wir all das, was wir machen, dass das nicht reicht. Wir wollten näher an Gott. Und das habe ich schon eine große Frage, warum das bei uns in unserer Gesellschaft irgendwie gerade gar keine Rolle spielt. Haben wir zu viel? Steht, um mal im Bild zu bleiben, das Millenio oder die Königsstraße unserer Gottesbeziehung im Wege, weil das Irdische total den Blick aufs Irdische lenkt? Müsste man sagen, und das hört man ja manchmal sogar in unserer Arbeit, da sagen ja manche Leute, na die Armen in Afrika, die sind ja auch irgendwie frömmer. Ja, vielleicht sind die das ja nur, solange sie arm sind. Ja, und vielleicht ist das ja auch nur ein Bild, das man so im Kopf hat, dass man sagt, die sind dann irgendwie näher an Gott. Wir wissen, dass Gott den Armen näher sein will. Und das würden wir hier auch finden, die Frage vom Reichtum und so weiter. Ne? Und was das bedeutet, dass man reich ist. Aber was für mich ganz spannend ist, wo ist die Ewigkeit hin? Wo ist die Hölle hin? Wo ist die Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, hin? Wo ist das alles hin verschwunden? Und in diesem Tsunami-Trailer, da wird es mir so richtig deutlich, wie die Leute dort zusammensitzen und schön Weihnachten feiern in Thailand Und plötzlich kommt aus dem Nichts heraus die Welle und verändert das ganze Land. Und ich habe in Sri Lanka und in Indien mit Menschen gesprochen, die im Tsunami Leute verloren haben. Ich war in Thailand gewesen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich dort am Strand selber übernachte in einem dieser Dörfer, man guckt abends anders zum Fenster raus. Man guckt dort raus und weiß, hier ist das Wasser durch und noch 500 Meter dorthin. Und wenn heute Nacht die Welle wieder käme, hättest du quasi hier keine Chance zu überleben. Es gibt jetzt so Straßen, wo so Warnhinweise drauf sind und man vertraut darauf, dass ein bestimmtes Bojensystem, bestimmte Satellitenüberwachung sicher dafür sorgen können, dass wenn es wieder zu so einem unterirdischen Erdbeben kommt, dass in dem Augenblick die Leute dann rechtzeitig fliehen könnten. Wenn es dann einmal passiert ist, glaubt man, dass es passieren kann. Der Herr Jesus, der kommt eben nur das eine Mal. Und ich frage mich da manchmal, ist vielleicht die Hölle auch deshalb weg, weil die Leute sagen, hey, jetzt ist 2000 Jahre lang nicht passiert. Was war schon alles? Und trotzdem ist es nicht passiert. Warum stellen sich so wenige Fragen nach der Ewigkeit? Meine Oma hat Tagebuch geschrieben, auch als Christ Tagebuch geschrieben, Gebetstagebuch. Ich hatte jetzt das Gebetstagebuch von meiner Oma mal in der Hand. Mein Großvater hat seinen letzten Brief zu Ostern 45 geschrieben und dann war er weg. Und dann kam mein Großvater 46 im Januar überraschend aus der Kriegsgefangenschaft heim. Bis dahin wusste meine Oma nicht, wo er ist. Völlig andere Fragen über das Leben, den Sinn des Lebens, die Bedeutung von Leben, die Bedeutung von Ehe. Ganz andere Dinge, die man da liest in diesem, sie hatte das wohl zur Konfirmation bekommen, hat aber erst sehr spät angefangen, darin dann zu schreiben und hat dann so, war immer für jeden Tag Bibelfersen, hat dazu mit dem Füller dann immer noch was dazu geschrieben. Zu der Zeit Besatzungssoldaten im Haus, wir hatten erst die Amerikaner im Haus und dann auch wieder so eine Vogtlandgeschichte, bei uns waren die Amerikaner zuerst. Aber dann wurde ja wegen dieser Verträge von Jalta das ganze Sachsen an die Russen abgegeben. Also erst waren die Amis da, dann sind die Amis wieder fort, dann kamen die Russen, dann haben die Russen das Haus von meinen Eltern übernommen. Meine Oma hatte plötzlich kein eigenes Haus mehr, keinen eigenen Mann mehr, ein Kind zu versorgen. Und plötzlich viel Zeit oder vielleicht auch viel Grund, über Gott und die Ewigkeit und alles nachzudenken. Eine fromme Frau. Und ich habe für mich so gedacht, vielleicht ist eben das viele, was ich in meinen Händen halte, was bei mir in der Garage steht, was bei mir im Bücherregal steht, was bei mir im Kühlschrank steht, was bei mir im Wohnzimmer steht, ein Grund dafür, mich davon abzuhalten, mich mehr mit Gott zu beschäftigen, auch mit diesen Ewigkeitsfragen zu beschäftigen. Wie viel mehr aber noch Leute, die darüber gar nichts wissen, die nicht in einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind. Die vielleicht irgendwie mal irgendwo was gehört haben. Wolfgang Petri, warum schickst du mich in die Hölle? Kann man auf dem, jetzt hätte ich beinahe Oktoberfest gesagt, darf man hier aber nicht sagen, sondern auf dem Vasen singen das die Leute dann. Die Fantastischen Vier haben ein Lied, Michi Back in Hell, wo es auch darum geht, dass einer träumt von den Fantastischen Vier, von den Musikern aus Stuttgart, dass er in der Hölle aufwacht und mit dem Teufel zu tun hat. Und es ist alles ganz düster, aber abgesehen von so ein paar solchen Seitendingen, wer hört denn noch was drüber, dass er in Ewigkeit verloren ist? Und ich frage mich, wer es sagen soll. Ich frage mich, wer es sagen soll. Ich habe kürzlich, also vor 3 Tagen war ich noch, bin ich von Argentinien zurückgeflogen, habe einen amerikanischen Christen getroffen auf dem Flughafen und dann kam er so ins Gespräch, sage ich, hier, ich mache was über Hölle, wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das bei euch in den Staaten? Wird da viel über Hölle gepredigt? Und das ist ganz komisch, bei uns wird eigentlich nicht über Hölle gepredigt. Also weißt du, wo es jetzt wieder kommt? Unsere strengen Christen sagen, die Homosexuellen, die kommen alle in die Hölle. Und weil es die Homosexuellen-Debatte gibt, gibt es gerade wieder eine Höllendebatte. Weil die kommen alle in die Hölle. Und er sagt, wenn du dann sagst, Korintherbrief, ne, Habgierige, Götzendiener, steht noch ein bisschen was anderes, die auch alle dorthin kommen. Kein Thema, ne? Also die können 4 Autos in der Garage haben, aber nur die Schwulen kommen in die Hölle. Und die kommen in die Hölle. Sonst reden wir aber bitte nicht über die Hölle. Und vor allen Dingen reden wir nicht drüber, wie viel wir Goldringe dran haben, Scheckhefte haben. Der war sehr, sehr kritisch. Der hat gesagt, weißt du, wir halten uns ganz, ganz weit weg von den Dingen. Wir tun so, wie wenn es uns nichts angeht. Wir tun so, wie wenn es uns nichts angeht. Und ich habe so für mich den Verdacht, dass wir da selber, weil es so tragisch ist, weil es so traurig ist, weil es so unausweichlich ist, was in der Bibel über Hölle steht, dass wir als Christen angefangen haben, das Thema ein Stück zu meiden. Weil es schwierig wäre, vielleicht noch zu sagen, dann kommt der Tod und danach kommt noch irgendwas, das ist ja noch das eine, aber zu sagen, danach kommt Leiden. Danach kommt Gerechtigkeit. Wir waren im KZ Buchenwald, haben wir dieses Jahr die Zelle von Paul Schneider besucht. Pfarrer Paul Schneider, der bewusst nicht mit Heil Hitler gegrüßt hat, dann ins KZ kam, also wirklich ein paar Nazi-Gegenspieler hatte. Und dort war ein brutaler KZ-Aufseher, wirklich brutaler Mann, der Leute gefoltert hat, da das alles dokumentiert ist. Es ist ekelerregend, wie dieser Bunkerchef Sommer die Leute zerfleischt hat. Man kann es anders nicht sagen. Und auch diesen edlen Pfarrer Schneider wirklich kaputt gemacht hat. Wirklich kaputt gemacht hat. Und wir waren dort Kollegen mit von Hilfe für Brüder und CFI. Wir haben dann den Eindruck gehabt, dass selbst der Führer dort im KZ, der den Vortrag gehalten hat, dass der so ein Stück hat, der hat vermisst, wo die Gerechtigkeit ist. Denn der Herr Sommer ist dann vom KZ abberufen worden, in der SS-Sondereinheit, ist in einem Panzer getroffen worden, hat da schwere Verbrennungen erlitten. Und weil er die schweren Verbrennungen hatte, ist ihm nie der Prozess gemacht worden. Und er ist dann in der Diakonieanstalt im Fränkischen ruhig und in Frieden irgendwann gestorben. Ist nie zur Verantwortung gezogen worden. Und dieser Mann, der die Führung dort gemacht hat, der war fast außer sich. Dann hat er gesagt, wissen Sie, da ist nie was passiert. Kam auch ein bisschen dieses alte ostdeutsche Muster durch. Wir im Osten haben ja das alles gerecht. Die im Westen haben die alle laufen lassen. Fand ich also auch nochmal spannend. Na, das hat ja nun manche Berechtigung vielleicht, aber auch nicht eine Pauschale. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, nochmal neu drüber nachzudenken. Es gibt einen lebendigen Gott, der das alles gesehen hat. Und wenn ich gerade an Christenverfolgung denke, wenn ich gerade daran denke, wie viele Christen leiden mussten von den römischen Kaisern bis jetzt, Gott hat das alles gesehen. Und in dem Augenblick zum Beispiel empfinde ich oft, dass es total gerechtfertigt ist, dass es eine Hölle gibt. Ne? Weiß nicht, wie es euch da geht, so mal vom Gefühlsmäßigen her. Da ist plötzlich wieder ein guter Gedanke, dass Gott nochmal durchgreift, dass Gott nochmal Gericht macht. Vielleicht sogar da ein bisschen mit allen Fragen, boah, für die ganze Ewigkeit, ne? Die haben hier 80 oder vielleicht 40 Jahre oder vielleicht nur 10 Jahre lang schlimme Dinge getan, müssen dafür die ganze Ewigkeit leiden. Ist das gerecht von einem Gott, der diese Seele geschaffen hat? Steht das im Verhältnis? Aber ansonsten tue ich mich doch total schwer mit dem Gedanken. Also meine Nachbarin ist doch im Großen und Ganzen eine nette Frau, jetzt wegen der Erbsünde, sie auch in die ganze Ewigkeit leiden zu lassen. Die Leute bei mir im Dorf, meine Klassenkameraden, ist da dann nicht Gott doch ganz schön ungerecht, dass er dann sowas macht? Und da erlebe ich mich selber, wie ich hoffe, dass das nicht das letzte Wort von Gott ist. Wie ich hoffe, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt für die Leute umzukehren. Und wie ich merke, dass ich geflissentlich übergehe, dass ich die Möglichkeit bin, dass sie umkehren können. Ne? Leiter von so einem christlichen Werk, beim eigenen Klassentreffen, 20 Klassenkameraden dabei. Was erzählt man denn über seine Arbeit? Dass wir versuchen, Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen? Nehmen wir erzählen von Tsunami-Hilfe. Da habe ich volle Anerkennung bei allen meinen Kollegen. Ne? Das ist super, was wir da machen. Vielleicht sind deshalb auch manche Zeitungsmeldungen so, wie sie sind, weil dann ist es super. Aber wie wäre es denn, wenn wir sagen, habt ihr euch mal über eure Ewigkeit Gedanken gemacht? Und ich merke, wie schwer mir das fällt. Ich merke, wie schwer mir das fällt, das irgendwo anzusprechen. Alleine, weil man sich überlegt, was ist denn, wenn er jetzt wieder Nein sagt? Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wir müssen, wer denn, wenn nicht wir, kann darüber reden. Und ich habe erlebt, wie wir bei einer Beerdigung von Ankes Großvater, meiner Frau, ihrem Großvater waren. Und da hat der Pfarrer vorne bei der Beerdigung gesagt, und wir sehen hier einen Mann, oder wir haben hier einen Mann, und der hat die ganzen Fensterscheiben unserer Kirchen in blauen Blei verglast, nach dem Krieg war alles kaputt, und er hat es alles wieder wunderschön gemacht. Und auch dafür wird ihn Gott belohnen. Und hat ganz positiv von Ankes Vater geredet, Ankes Großvater geredet, der beim Fasching mit dem Schild draußen rumgelaufen ist: Ich lebe vom Vögeln. Vom Vögeln, ich sag's mal so ordinär. Nicht von Vögeln, sondern vom Vögeln. Und der ein Mann war, der relativ früh aus dem Krieg zurückkam, die Situation in Plauen, wo viele Kriegswitwen waren, ausgenutzt hat. Unglaubliche Situationen passiert sind in der Familie, unglaubliche Dinge, also wo Schuld angehäuft war, wo wir bis heute dran arbeiten, bestimmte Sachen überhaupt erstmal ansprechbar zu machen in der eigenen Familie. Dass man überhaupt mal drüber reden darf, dass der Cousin gar nicht der Cousin ist, sondern der Halbbruder und krasseste Dinge. Und wo du sagen musst, wenn einigermaßen was stimmt von dem, was die Bibel sagt über Ehebruch und so, ne? Ich sage das als Sünder unter Sündern, ne? Aber als jemand, dem vergeben wurde, dann müssen wir doch die Vergebung reden und predigen. Und wir haben mit dem Großvater versucht, diese Themen anzusprechen. Und dann steckt dort ein Pfarrer vorne, ich will dem gar keinen Vorwurf machen, er ist auch nur Diener seiner Kirche und so, wie es ist, ist es halt bei ihm. Und sagt er so, naja, und das wird doch Gott alles belohnen, dass er die ganzen Fenster, die ganzen Bleiverglasungen gemacht hat, ne? Und meine Frau hat so geweint, dass Anke rausgegangen ist und hinten dran sagt mir Leute, ah, hier der Enkelin, die hat ihn so gerne gehabt, die hält es gar nicht mehr aus. Ja? Der Anke hat gesagt, hinterher, also, ich wäre gern vorgegangen und hätte diesen Pfarrer zusammengeschlagen, damit es einfach aufhört, weil da drinnen so viele andere Leute sitzen, die den Aufruf zur Buße gebraucht hätten, aber wieder nicht gekriegt haben, sondern gesagt gekriegt haben, hey, am Ende, solange du ein paar gute Taten getan hast, ist alles in Ordnung. Also wir winken dich hier durch. Aber Gott winkt niemand durch. Gott winkt niemand durch. Und ich merke es ja bei mir selbst. Vielleicht ist es dieses Umfeld mit vielen angenehmen Dingen, dass man kaum noch Sachen wie Buße anspricht. Vielleicht ist es dieses gute Leben, in dem wir so viel Gutes erleben, dass wir auf sowas Schlimmes und Krasses wie Hölle gar nicht mehr zu sprechen kommen wollen, auch in unseren Gemeinden nicht, aber auch nicht in unserem Privatleben, weil wir zwar gerne von einem Erlöser reden, mein Erlöser lebt, gibt es ganz positive immer Lieder, das war schon früher so, 1768 hat Ignaz Franz das gedichtet, über Erlösung, lass uns nicht verloren sein, aber es ist erklärungsbedürftig zu sagen, dass wir Verlorene sind. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich einen Titanic-Film angucken und sagen, da wäre es genauso, die Leute sagen, warum, das Schiff fährt doch. Was wollt ihr denn überhaupt? Das Schiff fährt doch. Und ich habe hier den Eindruck, dass wir vielleicht sogar in unseren Gemeinden sagen, es fährt doch. Und dass wir vielleicht gar nicht den Mut haben, an manchen Stellen zu sagen, wir müssen über diesen Erlösungsbedarf reden in unseren eigenen kirchlichen Familien. Alle konfirmiert, ne? Also in beiden Familien, bei meiner Frau und bei mir, alles formal in Ordnung. Ne? In unseren frommen Dörfern, wo alle zu Weihnachten in der Kirche sitzen und dann beim Klassentreffen vielleicht die Möglichkeit wäre, das ein oder andere doch einmal anzusprechen. Bei den Beerdigungen, wo vielleicht manchen doch nochmal was mitgeben kann. Und ich finde es schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe großen Respekt davor, die Hölle wieder zum Thema zu machen. Aber ich komme nicht drum rum, je länger ich mich damit beschäftige. Es gibt so Themen, die man nicht gerne bewegen will, und doch bewegen muss, weil Gott sie uns aufgetragen hat. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir, wenn wir denn überhaupt von Erlösung reden, dass wir sehr stark über Fakten sprechen und da auch richtige Dinge sagen über den Herrn Jesus als Erlöser, aber nicht drüber sprechen, dass es diesen Erlösungsbedarf gibt, der eben da ist. Ich war, als ich in Laos gearbeitet habe, oft an solchen Tempeln, buddhistischen Tempeln, und dort malen die Leute in den Dörfern, das ist dann auch sehr stark animistisch, also vom Volksglauben her geprägt, die malen dort Bilder von Hölle. Und da wird immer eine besondere Sünde genannt. Da gibt es dann also so Dämonen, die aus dem Wald kommen mit einer Zange und die ziehen dann einem Mann zum Beispiel die Zange raus und sägen die ab. Und dann habe ich Einheimische gefragt und habe gesagt, ja, das ist, weißt du, wir haben so Leute, die schlecht reden, also jede schlechte Sache wird an diesem Tempel außen angemalt. Ich habe so gedacht, irgendwie ist das spannend, diese einfachen Leute, die zu kämpfen haben, dass sie mit ihrem Reis bis zur nächsten Erntezeit durchkommen, die haben, wenn sie zu ihrem Tempel gehen, die ganze Zeit ihren Erlösungsbedarf vor Augen. Das ist dann einer, der, eine Frau, die von drei Männern wegrennt, und da haben sie mir dann gesagt, die Ehebrecherin hier, die, und die rennt dann weg und dann laufen ihr Hunde hinterher und sie versucht einen Kaktus hochzuklettern, hat ganz blutige Hände schon, blutige Füße, also es wird ganz drastisch dargestellt. Und jetzt kann man sagen, die sind alle ungebildet, die können nicht mal richtig lesen. Ich frage mich aber, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Menschen haben Ewigkeit in ihren Herzen. Und ich frage mich manchmal, ob diese Leute dort in Laos, dort im Norden von Laos, im Goldenen Dreieck, vielleicht viel mehr darüber verstanden haben, dass es nochmal ein Gericht gibt, dass es nochmal Leiden gibt, dass es nochmal, ja, auch was gibt, was sie vielleicht als Hölle bezeichnen würden. Die Auflösung für sie ist natürlich dann vorne beim Tempel rumgehen und Opfergaben, 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 Opfergaben. Na, also in Laos eindrucksvoll zusammengefaltete Geldscheine. Wenn Sie mal nach Thailand kommen, sehen Sie das auch, Thailand, Laos. Zusammengefaltete Geldscheine zu einer Blüte zusammengesteckt. Zum Teil sehr große Beträge, die man dann dort opfert, wird ein Gesteck aus Geld abgegeben, sagt dann abends der Mönch ein. Mich total bewegt. Leute, die wissen, dass sie einen Erlösungsbedarf haben, und wir kommen aus einer jüdisch-christlichen Tradition, wir wissen das, wir reden, selbst in Deutschland, alle kennen den Begriff vom Sündenbock. Wir wissen, dass wir den brauchen. Ich habe jetzt was ganz Spannendes gelesen. Ein guter Freund von mir ist Missionar unter Juden gewesen, hat sich sehr viel mit jüdischer und rabbinischer Literatur beschäftigt, und der Harald Völsch, der wohnt bei den Eitlinger Schwestern mit. Manche Leute sagen, es ist die einzige männliche Eitlinger Schwester, die es gibt. Stimmt so nicht, aber er lebt bei den Eitlinger Schwestern in Eitlingen und hat dort sein kleines Büro. Und er hat kürzlich einen Brief geschrieben, wo in der rabbinischen Literatur nochmal deutlich wurde, 40 Jahre bevor der Tempel zerstört wurde, war es so, wenn der Sündenbock geopfert wurde, hat man dem Bock zwischen die Hörner immer ein blutrotes Band gemacht. Ein rotes Band. Und dieses Band, das wurde weiß, wenn Gott das Opfer angenommen hat. Daran haben die hohen Priester geglaubt. Die haben gesagt, wir konnten sehen, das Band wird weiß, Gott hat das Opfer gnädig angenommen, der Sündenbock trägt wieder einmal die Sünde des Volkes weg. Und in der rabbinischen Literatur wird beschrieben, 40 Jahre bevor der Tempel kaputt ging, wurde das Band nicht mehr weiß. 40 Jahre, bevor der Tempel zerstört wurde, der Tempel wurde 70 zerstört, war 30. 30 begann der öffentliche Dienst vom Herrn Jesus. Und der Sündenbock konnte nicht mehr tragen, weil der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte und er der war, der es getragen hat. Und ich denke, wenn wir heute darüber reden, dass wir sagen, der Herr Jesus, unser Erlöser, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu retten, was verloren ist, dann reden wir über Dimensionen, wo ich heute verstehe, das ist genauso abgefahren und weit weg von den Leuten, wie wenn ich über ein rotes und ein weißes Band erzähle. Das ist weit weg. Wenn ich in der Kantine 10 Minuten Zeit habe, die einen erzählen von der Lindenstraße oder vom Fußballspiel und wie das jetzt mit Bayern weitergeht und die anderen erzählen vom Urlaub und ihrem Autokauf und welche Dachfenster sich einbauen und zwischendrin bin ich und erzähle was von Erlösung. Das ist total schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es tun sollten. Weil ich mittlerweile glaube, dass es auch bei uns sehr viel mehr Menschen gibt, diese Ewigkeit genauso in den Herzen haben, die genauso merken, das kann hier nicht alles sein. Die Nachbarin, bei der meine Frau heute Abend ist, hat Brustkrebsverdacht gehabt. Junge, attraktive, erfolgreiche Frau im Bankwesen, stark unterwegs. Binnen Wochen haben sich Perspektiven verändert. Und vielleicht erleben wir diese Perspektivenveränderung nicht dann, wenn wir über Hölle, über Verlorenheit, übers Jenseits, über das nach dem Tod reden. Vielleicht nicht im Augenblick. Aber was ich mittlerweile glaube, was gut und wichtig wäre, wenn Menschen wissen, dass wir solche sind, mit denen sie darüber reden könnten, wenn es soweit ist. Dass Menschen wissen, dass wir solche sind, mit denen sie darüber reden könnten, wenn es soweit ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass nach dem Klassentreffen abends am Auto alle mit mir über bestimmte Dinge reden wollten. Aber ich komme aus der Generation, wo, wenn man 18 Jahre verheiratet ist, man schon ganz schön lange verheiratet ist. Ich komme aus der Generation, wo Leute sagen, und ihr streitet euch nie? Ich komme aus der Generation, wo Leute sagen, hey, wie ist das jetzt, ihr habt da bewusst, verdient ihr weniger als du früher als Anwalt und warum? Und das sind kleine Schritte. Nein, ich rede da nicht über Hölle. Ich rede nicht über Verlorenheit. Aber ich rede da schon mal drüber, über Reich Gottes. Über das, was für mich wichtig ist, dass es noch ein anderes Leben gibt. Dass mit dem Leben hier nicht alles zu Ende ist. Dass wir über Vergebung als Ehepaar reden. Dass wir uns jeden, also dass wenn was war, wir uns abends das noch vergeben. Und dass diese Vergebung deshalb funktioniert, weil uns selber vergeben wurde. Und dass wir lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Und jetzt kann ich einfach nur dazu einladen, dass ihr, vielleicht da, wo ihr seid, Gelegenheiten ergreift. Ob das dann immer das fünfbuchstabige Wort Hölle sein muss oder man über Ewigkeit einsteigt, ich weiß es nicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir den Leuten das nochmal neu verstehen, dass wir es schulden, wir als Christen schulden es ihnen. Wir schulden es ihnen, sie darauf hingewiesen zu haben, weil sie andere Leute nicht haben. Ich glaube nicht, dass die Politiker, die auch wichtige Themen zu bearbeiten haben, dass die heute und morgen darüber reden werden, was mit Hölle ist. Ich glaube nicht, dass die Sportstars und die Fernsehstars und wie sie alle heißen, dass die das Thema mal bringen. Ich glaube, es muss von den Christen kommen. Das sind die Fachleute in dem Gebiet. Und wir sind auch nicht viel. Wir haben 5% Gottesdienstbesucher. In Württemberg und Sachsen, woanders sieht es noch ganz anders aus. Wir sind wirklich nicht viel, die das den Leuten überhaupt sagen könnten. Und deshalb denke ich, ist es gut, wenn wir die Hölle wieder ein Stück ins Gespräch bringen, ohne dabei zu vergessen, dass wir auch auf den Himmel hinweisen dürfen und sagen dürfen, es ist ein Gott, der erlösen will. Und das fand ich, damit will ich es dann abschließen, in Sri Lanka ganz stark. Viele Menschen in ihrer Suche zu Gott haben Gott mittlerweile gefunden. Es ist wirklich so, wir finden dort Leute, die wirklich auf der Suche nach Erlösung sind, auf der Suche nach der Gottesbegegnung sind. Und sie finden im Gott der Bibel, in Jesus Christus finden sie diesen Gott. Versöhnt im Sohn, so heißt unser Sri Lanka-Projekt, wo wir verschiedene Sachen mit unterstützen. Es ist für mich total eindrucksvoll, wie viele Leute sagen, ich habe die Bibel gelesen und das ist der Gott, nach dem ich gesucht habe. Ein Gott, der mich sucht, ein Gott, der mir hinterherläuft, ein Gott, der mich zurückträgt. Ich weiß, dass ich selber mich nicht tragen kann. Ich kann mir Flügel ranmachen, wie ich will, hat der eine. Aber ich brauche einen Gott, der mich trägt. Den habe ich gefunden. Den dürfen wir uns freuen, deshalb können wir so schöne Lieder singen. Aber wir dürfen uns an dem Gott nicht alleine freuen. Und ich finde es ganz wichtig, dass es uns gelingt, in allem Ernst und mit aller Verbindlichkeit zu sagen, dass das eine Realität ist, Hölle, dass aber auch der Himmel eine Realität ist und dass der Gott, der uns von einem ins andere tragen kann, auch eine Realität ist. Amen.